Ja, hallo alle zusammen, auch von meiner Seite. Die Geschichte, um die es heute gehen wird, ist eine sehr bekannte. Der Satz "Und sie aßen und wurden alle satt" ist mir in besonderer Erinnerung geblieben. Als ich 2016 eine Reha an der Nordsee gemacht habe, da hatte ich einen Physiotherapeuten, der uns besonders auch auf Stress hin behandeln und unterstützen wollte. Wir haben uns, während er meinen verspannten Nacken behandelte, halt dann auch ausführlich über das Thema Stress unterhalten. Er fragte mich und konstatierte dann gleichzeitig, also das war jetzt nun nicht so ein besonders guter Zuhörer, er konstatierte gleichzeitig, dass ich mir Stress mit dem Putzen machen würde und eine perfekte Hausfrau sein wolle, nach dem Motto: Mein Fußboden ist so sauber, von dem können Sie essen. Er wusste, dass ich in der Bibel lese und meinte: Von meinem Küchenboden können Sie essen und Sie werden satt. Und das ist gut so. Ja, darüber muss ich noch so manches Mal schmunzeln, wenn ich daran denke. Und tatsächlich können wir auch heute wieder sagen, dass ein gewisser Anspruch, perfekt sein zu wollen, einem viel Stress machen kann. Jesus hat auch manchmal Stress gehabt. Die Leute erwarteten viel von ihm. Ihr ahnt es vielleicht schon, um welche Geschichte es heute geht. Es geht um die Speisung der 4000. Da kommt dieser Satz drin vor: Und sie aßen und wurden alle satt. Sie steht im 8. Kapitel, das heute ja auch dran ist. Ich werde uns die ersten 8 Verse einmal vorlesen, also die Speisung der 4000. Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon 3 Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten, denn einige sind von ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Woher nehmen wir Brot hier in der Einöde, dass wir sie sättigen? Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen: 7. Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten, und sie teilten sie unter das Volk aus. Sie hatten auch einige Fische, und er sprach den Segen darüber und ließ auch diese austeilen. Und sie aßen und wurden satt. Und sie sammelten die übrigen Brocken auf, 7 Körbe voll. Es waren aber etwa 4000, und er ließ sie gehen. Ja, bei unserer Geschichte aus dem 8. Kapitel werde ich auch Bezug auf das 6. Kapitel nehmen, weil Jesus da nämlich etwas Ähnliches getan hat. Im 6. Kapitel hat Jesus 5000 Leute plus Anhang mit 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht. Nun, im 8. Kapitel hören wir von einem ähnlichen Wunder, wo er nun 4000 mit 7 Broten und einigen Fischen gesättigt hat. Sonst wird in den Evangelien oft von einer Menge oder von vielen gesprochen. Hier aber, das fällt echt auf, hier werden explizite Zahlen genannt. Das wird durch den Vergleich nun besonders deutlich. Etwas, was sich auch wiederholt, ist die Situation, in der Jesus und seine Jünger sich befanden. Davon erfahren wir nicht zum ersten Mal. Es gibt viele Menschen, die ihm folgen. Er und die Jünger werden echt bedrängt, sodass sie regelrecht die Flucht ergreifen müssen, so steht es im Kapitel 6, und mit einem Boot ganz woanders hinfahren, wohin die Leute ihnen eigentlich nicht unmittelbar folgen können. Aber irgendwie kriegen sie es doch heraus und sind sogar schon da, als Jesus und seine Jünger eintreffen. Das erstmal vorweg. Also ich muss schon sagen, dass mit dem heutigen Bibeltext es mir richtig gut ging. Er hat mich sehr ermutigt und aufgerichtet. Er hat so in meinen Alltag hineingesprochen. Man sieht, auch Jesus war nur ein Mensch und hatte viel um die Ohren und hat auch Herausforderungen gehabt und Probleme. Und wie er damit umgegangen ist, hat mir geholfen, auch meine Umstände Gott anzuvertrauen. Ich habe daraus ein geistliches Prinzip für mich abgeleitet und ich hoffe, dass es auch den einen oder anderen von euch Mut macht. Als Jesus jedenfalls die Menge sah, heißt es in unserem Text, erstens, es jammerte ihn. Jesus hat Mitleid, das sagt er auch im Kapitel 8, mich jammert das Volk. Also in anderen Übersetzungen heißt es, er hat Erbarmen. Er ruft seine Mitarbeiter zusammen und schildert die Notlage. Denn sie harren nun, also das Volk, nun schon 3 Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Weg verschmachten, denn einige sind von ferne gekommen. Tja, was nun? Bei der Sättigung von den 5000 Leuten ist es umgekehrt. Die Jünger sagen Jesus Bescheid nach dem Motto, hier Jesus, die Lage ist so und so, die Stätte ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich etwas zu essen kaufen. Also, das ist mir erstmal so aufgefallen, auch scheint zwischen Jesus und seinen Jüngern eine echt gute Atmosphäre zu herrschen. Eine gut funktionierende Kommunikation. Sie hatten eine Beziehung so auf Augenhöhe und es war jetzt nicht so, dass nur der Chef bestimmt hätte und die Mitarbeiter stille Duckmäuser waren. Nein, sie hörten aufeinander und sie sind offensichtlich ein Kreis, der gemeinsam überlegt und sich sorgt und auch kümmert. Vielleicht hat Jesus auch von den Jüngern gelernt, so meinte einer aus dem Familienkreis, also wir haben das Gleichnis, dieses Speisungswunder auch vor 2 Wochen im Familienkreis mal durchgesprochen. Da sagte einer aus dem Familienkreis, ja, vielleicht ist es auch so wirklich, dass Jesus von den Jüngern gelernt hat. Und ja, jedenfalls können wir davon ausgehen, dass Jesus zwar der Herr und Meister war, aber kein Diktator jetzt mit Scheuklappen. Ja, vielleicht hat er auch aus den Erfahrungen von der ersten Speisung der 5000 gelernt und sich gesagt, okay, wieder mal sind viele Leute zusammen, wir haben da ein Problem, eine Herausforderung, eine Situation, in der Handlungsbedarf besteht. Da will ich gleich bei 4000 intervenieren, bevor es wieder 5000 sind. Und das ist jedenfalls mein erster Punkt. Es jammerte ihn. Kommen wir zum zweiten. Zweitens, was haben wir? Was ist da? Die beiden Geschehnisse in beiden Geschehnissen stellt Jesus die Frage, wie viele Brote habt ihr? Einmal antworten sie, 5 Brote und 2 Fische und das andere Mal 7 Brote. Der Fisch kommt später dann noch dazu. Jesus fragt also erstmal nach, was ist da? Was haben wir? Und die Brote scheinen eine grundlegende Bedeutung zu haben, denn sie werden in beiden Geschichten in genauer Anzahl genannt. Jesus macht eine Bestandsaufnahme. Vielleicht auch, damit die Not besonders deutlich wird und das, was dann geschieht, besonders krass wirkt. Das Wunder umso deutlicher wird und es später auch niemand so abtun kann als ein Geschehnis dritter Klasse. Eins, wo die Leute dann doch irgendwie, ja, nicht verhungert sind. Nein, es ist ein ganz klares Wunder. Die Zahlen sprechen für sich. Gucken wir weiter in den Text. Drittens, was ordnet Jesus an? Was macht er? Dann gebietet er die Leute, sich auf die Erde zu lagern. An anderer Stelle sagt er, sie sollen sich tischweise auf das grüne Gras lagern. Und so entstehen Gruppen von 50 und 100 Leuten. Jesus ordnet etwas an und alle tun es. Das kennen wir ja auch von der Hochzeit zu Kana, wo Maria zu den Dienern sagt, was er euch sagt, das tut. Ja, und danach nimmt Jesus die wenigen Gaben, blickt zum Himmel, dankt und bricht sie und gibt sie den Jüngern. Und auch den Fisch verteilen sie. In Markus 8, wo die Anzahl der Fische ja nicht explizit genannt wird, spricht er auch über den Fisch, den Segen. Das wird extra noch einmal erwähnt. Aber betrachten wir noch erstmal näher die Sache mit dem Brot. Da könnten wir jetzt sicherlich einen riesig langen Exkurs starten. Zum Brot gibt es ja eine Menge in der Bibel zu finden. Ich greife jetzt mal die Art und Weise heraus, wie Jesus mit dem Brot umgegangen ist. Beim letzten Abendmahl ist er so mit dem Brot verfahren, bevor dann seine Leidensgeschichte angeht. Er bricht es da und verteilte es, wie auch in unserem Speisungswunder. Im Lukas-Evangelium später hören wir von den Emmaus-Jüngern, dass sie Jesus an genau dieser Art des Brotbrechens erkannten. Vorher war er für die Emmaus-Jünger ein Fremder gewesen, dem sie alles über Jesus, der gekreuzigt worden war und so weiter erzählten. Aber dann, als er mit ihnen zusammen war und er das Brot brach, wurden ihnen die Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Ja, diese Handlung finden wir ja später im Abendmahl in der Gemeinde wieder, das sich bis heute konstitutiv in den Kirchen wiederfindet und gefeiert wird. Es deutet auf Jesu Leib hin, den er auch für uns gebrochen hat. Christi Leib für uns gebrochen, so sagen wir es weiter. Die Christen verkünden es bis auf den heutigen Tag. Es ist eigentlich Christi Leib, der mich satt macht. Jesus ist das Brot des Lebens, so steht es im Johannes 6, Vers 35. Und es ist, finde ich, auch bis heute eine anrührende Geste, wenn der Hausherr das Brot mit einem Kreuz segnet und es an die Familie verteilt. Vielleicht, ja, war das bei euch früher irgendwie noch, ja, Tradition oder ihr macht es heute noch. Weiter geht es mit dem Vers 8. Und sie aßen und wurden satt. So heißt es in beiden Segnungen. Einmal werden dann 12 Körbe von 5000 Leuten und dann 7 Körbe von 4000 Menschen eingesammelt. Unglaublich. Es ist viel mehr entstanden, als da war. Es ist ein Wunder. Durch die Reste, die halt ausdrücklich festgehalten werden, auch die genaue Anzahl, wird das Wunder nochmal verstärkt. Ich nannte es ja bereits, die Zahlen sind da unglaublich wichtig, denn sie bezeugen, was da geschehen ist, nicht irgendein Zufallsprodukt ist, von wegen die Leute wurden irgendwie satt. Nein, es wurden die Männer gezählt, sie galten als vollständige Zeugen. Frauen und Kinder wären auch dabei gewesen sein, aber sie galten nach jüdischem Recht nicht als Zeugen vor Gericht oder in einem Rechtsstreit, also wären in Wirklichkeit noch viel mehr da gewesen sein. Die Zahlen lassen das Wunder nochmal überzeugender wirken. Ich komme zu meinem vierten Punkt. Jesus nimmt die Sorgen weg. Später bezieht sich Jesus selber nochmal auf das Wunder, als er mit den Jüngern in den Versen 14 bis 21 sich unterhält. Ich lese sie uns vor. Und sie hatten vergessen das Unverständnis der Jünger. Damit sind die Verse überschrieben. Und sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen und hatten nichts mehr mit sich im Boot als ein Brot. Und er gebot ihnen und sprach, merkt auf, seht euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie überlegten hin und her, weil sie kein Brot hatten. Und er merkte das und sprach zu ihnen, was bekümmert ihr euch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr ein erstarrtes Herz in euch? Habt ihr Augen und seht nicht und habt Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten 12. Und als ich die 7 brach für die 4000, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Und sie sagten 7. Und er sprach zu ihnen, begreift ihr denn noch nicht? Ja, es geht hier um den Glauben der Jünger an ihre Versorgung. Er warnt sie vor dem Glauben der Pharisäer und des Herodes, die eben nur an das Gesetz glauben, die an die Leistungen glauben, die an das glauben, was wir selber tun können und nicht auf Jesus als den Sohn Gottes, der für sie sorgt. In der Bergpredigt im Matthäus-Evangelium 6, Vers 31 sagt Jesus, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach all dem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Mit Jesus ist das Reich Gottes angebrochen, in dem Gottes Wirken zu seinem Ziel gelangt. Ich persönlich glaube an Wunder. Ich glaube daran, dass Jesus da übernatürlich gewirkt hat und das Brot vermehrt hat. Und wir sind wie die Jünger Jesu, seine Mitarbeiter. Er begegnet uns auf Augenhöhe und wir können ihm die Not bringen und ihn fragen, Herr, was sollen wir tun? Guck mal, Wir haben noch so und so viel Groschen vielleicht in der Tasche oder Cent oder Euros. Sollen wir in die Stadt gehen und was kaufen? Was denkst du, Jesus? Und der Herr wird uns durch den Heiligen Geist antworten. Und wir sollten dann auch das tun, was er uns aufträgt. Ich denke, dann werden wir staunen. Gott wird das scheinbar Wenige segnen, aber wir müssen es ihm auch zur Verfügung stellen. Ich möchte heute aus den Zeilen ein paar Fragen für unseren Alltag ableiten. Sozusagen für mich habe ich da so ein geistliches Prinzip abgeleitet. Nimm nochmal Bezug auf meine Punkte. Erstens, Jesus jammerte die Not. Das wird ja immer wieder in der Bibel genannt. Gibt es Situationen, von denen du besonders angesprochen wirst? Leid, das dich besonders anrührt und dein Herz in Schwingung bringt? Dann kann das ein Indiz sein, um mit Jesus weiter ins Gespräch zu kommen und deine Mitarbeit gefragt ist. Zweitens. Jesus fragte nach dem, was da ist, welche Ressourcen da sind. Was hast du? Was sind deine 7 Brote und einige Fische oder 5 Brote und 2 Fische? Fragte ja einst der ehemalige Superintendent Burkhard Krause, als er bei uns im Pauluskreis vor vielen Jahren einen Impuls über diese Speisungswunder gehalten hat. Wir meinen manchmal, es ist nichts Bedeutendes, was wir tun können oder was wir haben, aber wir brauchen dann nicht auf uns und unser Vermögen zu gucken, sondern allein auf Jesus. Drittens, was ordnet Jesus an, was macht er? Die Jünger sollten veranlassen, dass sich die Menschen in Gruppen zusammentun, je zu 50 oder 100. In anderen Übersetzungen heißt es tischweise oder wie auch hier im 8. Kapitel einfach sich lagern. In der Gemeinschaft zusammen zu überlegen, was zu tun ist, haben wir immer wieder auch im Pauluskreis erlebt. Ich kann mich noch gut an den Alpha-Kurs erinnern. Da hieß es, eigentlich habe ich keine Zeit, die Armen zu begleiten. Aber einmal, eine Sache könnte ich machen. Ich könnte ein Blech Apfelkuchen backen und vorbeibringen. Ja, und so ging es weiter. Ein anderer sagte, ich kann die Tische dekorieren. Wieder ein anderer, ich die Gäste begrüßen. Ein anderer, einen Vortrag übernehmen. Ich kann Leute einladen. Ich kann Plakate aufhängen oder die Einladungskarten in meiner Gemeinde auslegen. Ja, und das Wunder, sage ich jetzt mal, geschah. Einige Male haben wir den Alpha-Kurs durchgeführt und durch den sind viele im Glauben gestärkt worden oder gar zum Glauben gekommen, indem viele bereit waren, ja ihr Weniges, ihre Brote und ihre Fische einzubringen. Und es steht ja genau beschrieben, was Jesus tat. Er dankte für die Gaben und segnete sie und verteilte sie dann. Auch diese Geste zeigt ein geistliches Prinzip an. Finden wir es bis auf den heutigen Tag im Abendmahl wieder, kann ich im stillen Kämmerlein meine kleine Kraft, meinen winzigen Glauben, meine Ressourcen dem Herrn bringen und ihm danken und ihn um seinen Segen bitten. Das tun Roman und ich immer wieder morgens oder abends im Gebet und sind dann erstaunt, was der Herr dann doch so alles geschenkt hat, was er für Wunder wirkt, wie er wirkt, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben. Und noch mal so ganz, ja, ein praktisches Beispiel zu nennen. Ich kann mich noch erinnern, wir haben ja immer wieder so Mitarbeitertreffen jetzt hier im Sommer gehabt und da haben wir auch immer ein kleines Essen vorweg und irgendwie sprechen wir uns ja da gar nicht ab, wer was mitbringt. Aber irgendwie merken wir doch, dass der Herr dabei ist, denn jeder bringt etwas mit und ich dachte noch so, ach Mensch, ich hätte gern mal wieder Eis gehabt, hatte aber keine Zeit gehabt, ja, welches einzukaufen, hatte nur Schokoladensoße, was man halt zu Eis dazu essen kann. Und als Conny und Jens dann kamen, hatten sie Schokoladeneis dabei. Und ich dachte, ja Mensch, so hat der Herr so, ja, auch meine Bitte irgendwo erhört oder auch meinen Wunsch, ja, wahrgenommen. Und es ist jedenfalls ein wunderbares Buffet dabei herausgekommen. Jeder hatte so sein Weniges mitgebracht und es ergänzte sich auch wunderbar. Es war nichts doppelt da. Ja, und viertens, Jesus nimmt die Sorgen weg. Ja, und diesen Impuls hätte ich nun gern dem Physiotherapeuten von damals geschickt oder zumindest die Botschaft erzählt, dass Jesus sich sogar auch um einen sauberen Küchenboden kümmert, auf den man nicht wie auf Sand geht oder um die Speisereste der ganzen Woche sich sammeln, so wie er mich ja ermutigt hatte. Er hatte ja mir gesagt, also indem ich mir da nicht so viel den Kopf machen muss um eine perfekte Küche. Also er macht das mit seiner Frau so, dass sie da offensichtlich einen Fußboden haben, wo man ja, sich dran setzen kann, essen und satt wird. Er hatte das natürlich auch so ein bisschen überspitzt und ich musste da auch wirklich schmunzeln. Aber um dieses Bild nochmal aufzugreifen, musste ich mir dran denken, heute hatte ich einen strammen Tag, bei dem ich wirklich mich auch nicht kümmern konnte. Aber bei Leonie waren 4 Stunden ausgefallen. Und sie hat von sich aus dann angeboten, sich um die Küche zu kümmern. Und ich glaube bestimmt, dass Jesus dahinter steckt. Also Jesus sorgt für uns und ihm können wir unsere Sorgen anvertrauen. Da auch die Frage, was habt ihr so erlebt? Ich bin gespannt auf die Austauschrunde. Und ja, wir sind heute hier in Bisshausen auch eine kleine Gruppe, mit der wir uns austauschen würden. Und ich bin jetzt eigentlich so mit meinen Ideen und meinen Gedanken zu Ende. Ich hoffe, dass es euch hier Anregungen gibt und verabschiede mich jetzt erstmal. Bis dann. Tschüss.